Hallo und herzlich willkommen zum Foundorella Podcast. Mein Name ist Stefan Hönigschmidt und ich habe heute den Leipziger Augenoptikermeister Max Steilen zu Gast. Unter dem Namen St. Eilen hat er in den vergangenen Jahren sein eigenes Brillenlabel aufgebaut. 2015 bekam er dafür sogar den Leipziger Gründerpreis. Mittlerweile erzielt er einen Jahresumsatz von 100.000 Euro und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum. Wie er sein Geschäft konkret aufgebaut hat, welche Hürden es dabei zu überwinden gab und wie seine weiteren Pläne aussehen, verrät er im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
Okay, würde ich einfach mal anfangen?
Schon an, ja.
Genau, jetzt würde ich. Nee, ich habe jetzt nochmal neu gestartet. Okay, drei.
Das muss ich jetzt richtig haben.
Gut, ja, wir sind heute zu Gast bei Max Steilen in Leipzig vom Label St. Eilen. Genau, so ist es korrekt. Ja, würde uns erstmal interessieren, dein Werdegang. Du hast, habe ich in der Vorbereitung gelesen, ursprünglich bist du kein Optiker, sondern bist du Banker gewesen.
Na, das ist nicht so richtig. Ich habe, als ich 16 war und überlegt habe, was sollte ich werden, war eine Ausbildung zum Bankkaufmann hoch im Kurs.
Okay.
Und habe dann aber in diesem langen Auswahlprozess Banker zu werden, oder die Bankerausbildung, also dieser Auswahlprozess für Azubis, habe ich mir dann nochmal ernsthaft Gedanken gemacht. Dann habe ich dann entschieden, dass ich lieber etwas machen, was Sinnvolles machen möchte.
Also es war dann nicht dein Ding?
Nein, ich hab beim Überlegen, also mit 16 kennt man ja nicht so viele Berufe, oder ich kannte nicht so viele Berufe, und Bankkaufmann kann irgendwie gut, und dann habe ich meinen Eltern gesagt, machen wir das, und dann habe ich mich bei 1000 Banken beworben, hatte auch eine Zusage, aber in der Zeit dieses Bewerbungsprozesses habe ich mir nochmal überlegt, was ist mir wichtig im Leben, wo sehe ich mich, und da war die Kombination aus Handwerk, medizinischem Know-how, Zusammenarbeit mit Menschen, als Augenoptikermeister einfach eine ganz tolle Kombination, Quatsch, als Augenoptiker. Und dann habe ich mich von 97 bis 2000 eine Augenoptiker-Ausbildung gemacht.
Das war bei Fielmann.
Ja. Ich habe 12 Jahre für Fielmann gearbeitet.
Okay.
Habe für Fielmann deutschlandweit gearbeitet, als Troubleshooter quasi.
Was heißt Troubleshooter?
Im Fielmann Springer Team haben wir deutschlandweit gearbeitet, da wo gerade am meisten Action war. Da haben wir uns. Ich bewundere die schnelle Schreiberei.
Und was waren da deine Hauptaufgaben?
Im Fielmann Springer Team. Also,
und in den 12 Jahren, was hast du da so gemacht?
Also, ich habe erst 3 Jahre meine Ausbildung gemacht und dann habe ich hier bei Fielmann am Markt gearbeitet und habe da.
Hier in Leipzig schon.
Genau. Hab mir viele Aufgaben selber gesucht und habe da hauptsächlich im Verkauf gearbeitet und habe dann auch mich auf Sportbrillen spezialisiert und habe mir immer so Nischen gesucht, um die ich mich dann gekümmert habe. Und da bin ich quasi unter das Dach gestoßen, was die Möglichkeiten angeht.
Und du hattest aber deinen Meister, hast du bei Fielmann, du hast 3 Jahre Ausbildung und dann Meister gemacht?
Viel später. Und also ganz am Ende von meiner Fielmann-Zeit habe ich die Meisterausbildung an der Fielmann-Akademie Schloss Plön gemacht. Mhm. Und da, ich wurde vorher auch schon hoch in die Führungskräfteentwicklungsebene reingeschoben und wurde hochgelobt und sollte Führungskraft bei Fielmann sein. Und habe dann in dem Atemzug auch die Meisterausbildung an der Fielmann-Akademie gemacht. 13 Leute waren wir da in einer Klasse und hatten da einen sehr, sehr guten Unterricht mit tollen Dozenten und haben da einen sehr umfassenden, fachlich hervorragenden, also Meisterschulkurs belegt. Und danach fand ich es ein bisschen zu langweilig, ein Fielmann-Geschäft zu leiten, 30, 40 Leute dazu zu treiben, dass sie möglichst viele Brillen verkaufen, war für mich nicht reizvoll genug. Und habe dann als Key-Account-Manager für eine Firma gearbeitet, die diagnostische Gerätschaften an Augenoptiker und Augenärzte verkauft.
Augendiagnostik.
Genau, also ophthalmologische Gerätschaften. Alles, was zum Sehtest nötig ist, diese Maschinen habe ich an Optikerketten verkauft und an Händler. Und da war ich in Anführungsstrichen größter, wichtigster und schönster Verkäufer in dem Unternehmen. Und das ist in meinen Augen total für den Arsch sowas. Also der Vertrieb an sich ist...
Also wie du so auftrittst, denke ich mal, dass dir das aber schon ziemlich gut liegt, ne, zu verkaufen.
Vertrieb an sich ist aber langweilig, es sei denn, die Kollegen sind toll und die Kunden sind toll. Aber nur irgendwelche nüchternen Sachen irgendwohin europalettenweise zu verschiffen, wo es nur um Umsatz geht von irgendwem anders, das war nicht befriedigend für mich.
War nicht so viel Kundenkontakt.
Genau, und vor allen Dingen auch nicht Leute, mit denen man mal ein Bier trinken würde, sondern einfach irgendwelche Geschäftspartner. Okay. Und da, aus der Situation habe ich mir gewünscht, unbedingt wieder an die Front zurückzukommen. Also da.
War das ungefähr? Zeitlich?
2012.
Okay.
Anfang 2012 habe ich mich selbstständig gemacht, aber ich habe vorher schon natürlich da irgendwann die Reißleine gezogen und habe entschieden, dass ich da nicht mehr dabei sein soll.
Boah, der Schritt, ich meine, so ein Schritt ist ja nicht ganz einfach, weil man ist ja dann völlig auf sich allein gestellt. Hast du den, sage ich mal, strategisch vorbereitet oder wie bist du das angegangen?
Ich habe mich in dem Moment der Unzufriedenheit in dem alten Unternehmen umgehorcht und alte Kontakte genutzt, um an neue Jobideen ranzukommen. Und Freunde haben dann gesagt, Max, wenn du Optikermeister bist und Leipzig so vermisst, dann komm doch her und mach hier einen Brillenladen auf.
Ach, das war dann nicht in Leipzig vorher?
Genau, ich war in Lübeck.
Lübeck eine Zeit lang, okay.
Und als ich wieder herkam und mir gedacht habe, oh, ich mache hier mal einen Brillenladen auf, bin ich in eine WG gegenüber vom Sakura gezogen, in der Bosestraße, und habe von da aus einen Brillenladen planen wollen. Und habe aus meiner, ich war 5 Jahre nicht in Leipzig, also ich war zu Gast, aber ich habe 5 Jahre nicht in Leipzig gelebt, und ich habe aus meiner Erinnerung entschieden, dass ich zum Beispiel den Leipziger Osten gar nicht angucke. Eisenbahnstraße wäre für mich nicht in Frage gekommen, da nach einem so geschäftlich tätig zu sein. In die Innenstadt wollte ich auch nicht gehen. Ich wollte nicht mit 10.000 Euro Miete irgendwo wirtschaften und mit Leuten Champagner trinken, auf die ich keine Lust habe. Ich wollte gerne mit angenehmen Menschen mich beschäftigen. Und ich habe dann schleusig Plakitz und Lindenau für mich ins Auge gefasst und habe dann festgestellt, man sagt ja Lage, 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 wenn man wenn man so ein stationäres Geschäft aufmacht. Und habe festgestellt, dass es in diesen Stadtteilen keine Stelle gibt, wo ich einen Brillenladen aufmachen würde, der auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und habe also Karl-Heine-Straße, da gibt es ein Ladengeschäft, was ich gerne gemietet hätte, wo aber das wäre eine Liebelei gewesen, wo ich festgestellt habe, dass die Kaufkraft nicht zu meinem Produkt, meinem angestrebten Produkt passt. Und ich hätte chinesische Sachen verkaufen müssen, um zur Kaufkraft des Stadtteils zu passen. Und schleusig, wo die Kaufkraft zu erwarten gewesen wäre, gibt es keine Einkaufsmeile, wo man irgendwie hätte einkaufen können. Deswegen habe ich kein gutes Gefühl gehabt bei der Eröffnung eines Geschäftes, was mich 150.000 Euro Investitionen gekostet hätte und mein eigenes Gefängnis gewesen wäre. Und an der Stelle habe ich gesagt, okay, ich dampfe das alles ein auf meine absoluten Ideale. Und bei der Überlegung, welche Brillenkollektion ich ins Programm aufnehme, gab es entweder Brillen, die ganz schick sind, aber menschenunwürdig produziert wurden, oder Brillen, die...
Also die Brille schick und aber menschenunwürdig, also irgendwas fernost.
Irgendwo in China, wo die Leute bis zu den Knien in Chemikalien stehen, möglicherweise. Und ich wollte, wenn die Herkunft klar ist, wenn es made in Germany ist, in hochwertiger Qualität gemacht ist, dann sind viele Brillen so extrovertiert, dass sie nicht jeder tragen kann. Und das hat mir auch nicht gefallen. Also ich hätte entweder bezahlbar sein können, aber schlecht produziert, oder teuer, aber nicht für jedermann. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich lieber eine perfekte Brille baue und die nicht nur in Leipzig verkaufe, sondern in ganz Deutschland. oder wenn ihr mal langweilig ist in der ganzen Welt. Und man sagt ja immer, der Heimatmarkt muss erst beackert werden. Wenn man den Heimatmarkt noch nicht vollständig erschlossen hat, dann ist es Quatsch, sich um die Welt zu kümmern.
Was ist das für ein Schritt, wenn man jetzt zum Beispiel vorher Brillen verkauft hat und sicherlich, du bist Optikermeister, aber trotzdem eine eigene Brille zu designen, ist das nicht nochmal eine Liga höher, sag ich mal?
Ich würde es eher als eine Liga daneben bezeichnen. Hm. Ja. Alles, also jede Überlegung, jede Sorge ist, wenn man dichter rantritt, anders als wenn man sie von weitem betrachtet. Und wenn ich mir einmal in den Kopf gesetzt habe, so eine Brille zu bauen, dann also ich unterhalte mich viel mit Menschen. Ich unterhalte mich mit also allen spannenden Menschen, die mir so in die Quere kommen. Und dann öffnen sich immer wieder irgendwelche Türen. Und zum Beispiel ist es so, dass bei dem Kontakt mit meinem Brillenhersteller, dass es mir leicht gemacht wurde, meine Ideen von der Brille in ein fertiges Produkt umzusetzen. Das ist gut zu kommunizieren gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da was können musste, was ich nicht konnte.
Aber hat man das, sag ich mal, in der Ausbildung, eine Brille zu designen, richtig?
Mhm. Nee, das habe ich mir selber angeeignet. Also ich habe als Augenoptikermeister muss man heutzutage nicht mehr eine Brille bauen können. Also Gläser einsetzen ist natürlich klar, aber so aus einem Stück Kunststoff, also hier so ein Stück Acetat, das Aussägen, das ist nicht mehr nötig. Aber an der Fielmann-Akademie hat Herr Fielmann gesagt, wenn ich Handwerksmeister ausbilde, dann will ich auch, dass die das können. Und hat uns 2 Wochen Zeit gegeben, in einer prima Werkstatt am Plöner See Brillen zu feilen aus dem Stück. Und meine Kollegen haben die Zeit genutzt und haben genau solche Brillen, die man bei Fielmann auch kaufen könnte, gefeilt. Und da habe ich gedacht, das geht doch nicht. Man kann die für 39 Euro aus dem Regal nehmen, dann braucht man sie doch nicht nochmal von Hand bauen. Lass uns doch mal eine Brille bauen, die es noch nicht gibt. Und habe da dann auch Prototypen gebaut und so handwerkliche Expertise mir angeeignet, was mehr war als das, was ich vorher kannte.
Okay.
Und also, wenn man das bei Autos vom Genfer Salon kennt, habe ich da Brillen gebaut, die nicht alltagstauglich sein müssen, sondern einfach nur auch funktionelle Spielereien testen. Zum Beispiel hat eine Brille ja immer eine gewisse Vorneigung. Ja, das ist wichtig, wenn man 2 Meter, also man guckt im Durchschnitt 3 Meter vor sich auf den Boden. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Brille eine gewisse Inklination hat, sodass man immer senkrecht durchs Brillenglas guckt, wenn man auf den Schreibtisch guckt, wenn man rumläuft. Und das hat dann zur Folge, dass man diese 14 Grad Winkel hier drin hat. Und es gibt auch, also es gibt Brillenscharniere, die dann schräg einschlagen, wo die Bügel dann so schräg ankommen. Und ich habe ein Scharnier gebaut, was hier, also was wie eine, wo der Bügel wie eine Zugweiche aussieht, die dann so schräg einschlagen. Also waren verschiedene Winkel im Spiel, die Bügel schlagen aber trotzdem sauber ein, obwohl das eigentlich alles schräg ist. Das ist schwer zu beschreiben, aber ich habe einfach eine mit Fräsen und meinem handwerklichen
das war sonst
Möglichkeiten
nicht so.
habe ich Sachen möglich gemacht, die ich mir da erschlossen habe.
Also trotz der Neigung schlagen die sauber ein?
Ganz genau. Also das ist vielleicht ein Detail, wo man im Zusammenhang mit St. Allen jetzt nicht weiter darauf eingehen muss, es sei denn, ich zeichne es nochmal auf.
Ja, ich würde schon gerne zu dem, sag ich mal, was man so als USP bezeichnet, genau, kommen, was eben dich abhebt, sag ich mal, von anderen.
Also, ich bin Optikermeister und bin mutig genug, neue Wege zu gehen. Und ich weiß, dass wenn man sich ein paar Sachen traut, dass das dann, oder sich auch mit Leuten abstimmt, die Sachen gut können, dann schafft man auch Sachen, die für andere unmöglich erscheinen sollen. Und ich habe im Dunstkreis auch, also in der Branche, habe ich einen Überblick einfach und habe mich nicht gescheut zu fragen und habe viele Ja's kassiert in solchen Situationen.
Heißt das jetzt, keine Konkurrenten auch immer gefragt oder sind das mehr Gründertreffen, wo man sich mit ausgetauscht hat? Was sind denn das für Zusammenkünfte?
Eigentlich immer. Immer? Jederzeit. Also ich bin, als ich den Job als Key Account hingelegt habe, bin ich durch, bin ich gereist, war in New York und war quer durch Europa unterwegs und habe eigentlich immer mit Optikern gesprochen oder mit Menschen. Und habe zum Beispiel in Paris nach einer großen Brillenmesse auf der Straße Leute gefragt, ob sie mir eine Brillenmarke nennen können, die ihnen besonders im Sinn ist. Und dann haben sie mir gesagt, oh, do you know Makita? Ein Berliner Brillenlabel. Also das, was ich mache, mal 50. Ja, also ich bin ein Mann und habe eine eigene Brillenmarke und habe eine tolle Brille. Und Makita ist eine deutlich größere Firma. Aber die machen halt, stehen für Made in Germany und stehen für modische Brillen.
Und die waren die Leute dort in Paris zum Beispiel, die fanden das eben gut?
Genau, und da dachte ich, okay, wenn Franzosen sagen, guck mal, da gibt es ein deutsches Label, was ganz cool ist, dann ist das ja schon mal ein schönes Zeichen. Und da habe ich gedacht, dass die, selbst wenn die Deutschen Made in Germany nicht zu schätzen wissen, dann werden es spätestens die Franzosen richtig gut finden oder einfach der Rest der Welt, ne? Die Japaner, Chinesen werden Made in Germany gut finden. Deswegen bringt es nichts, dass ich in Schleusig einen Brillenladen habe, dann brauche ich ein eigenes Brillenlabel. Und ich dachte immer, wenn in München jemand ein Optiker meine Brille verkauft, dann spielt es keine Rolle, ob ich einen Laden habe, der mich jeden Monat 3.000 Euro kostet, oder ob ich nichts habe in Leipzig.
Ja. Wo du dich selbstständig gemacht hast, stand das schon fest mit dem Label oder hat sich das so entwickelt?
Hat sich entwickelt. Erstmal habe ich mich selbstständig gemacht und es war klar, dass ich irgendwas auf die Beine stelle für mich. Und bei der Überlegung, einen Laden aufzumachen, habe ich ja ab dem Punkt, wo es kein Top-Ladengeschäft gab für mich und das Suchen nach einem USP immer wieder kollidiert ist mit den Gegebenheiten, habe ich ja alles eingedampft und auf diese Brille hier reduziert und habe diese Brille entworfen.
Das ist die Number One.
Genau, die ist die Nummer Eins. Die pure Brille. Also eine Brille ohne Markenzeichen, eine Brille aus mattem Material, aus Zelluloseacetat, aus Italien von der Firma Mazzucchelli, also das edelste, was man als Brillenmaterial auswählen kann. Ein Scharnier aus dem Schwarzwald.
Wie würde man die beschreiben?
Ich nenne die Farbe hier Milchkaffee. Okay. Aber es gibt die in 6 Farben und Schwarz. Also die Startvariante war 6 Farben und Schwarz.
Und wie lange hat das gedauert, die zu entwickeln? Du sagst ja, 2012 hast du losgelegt in der Selbstständigkeit.
Ich würde sagen, ja. Okay. Ja, da ging es anfänglich um Formen, dann ging es um Farben, dann ging es um Musterbauen, Materialauswahl.
Wenn man jetzt von Mode spricht, und Brille ist ja auch Mode, aber was jetzt Klamotten angeht, ändert sich das ja relativ schnell. Musst du da auch bestimmte Zyklen machen oder hast du gesagt, ich mache jetzt sowieso mein eigenes Ding?
Mache ich nicht. Was Mode angeht, beachte ich sowieso nicht irgendwelche Zyklen. Also ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, wenn man da offen bleibt, dann ist man nie verkehrt. Also der Mode hinterher zu rennen, schien mir nie als Schlüssel. Immer außerhalb von Fashion ist meine Philosophie. Und die Brille, die St. Allen-Brille, soll die Persönlichkeit des Trägers unterstreichen, ohne ein Markenimage aufzudiktieren. Also jeder Mensch, der eine schöne Brille braucht, kann eine St. Allen-Brille aufsetzen und man denkt nicht, oh, die haben alle die gleiche Brille auf. Sondern,
danke.
Bitteschön. Sondern es ist eine Brille, die zu den Menschen passen soll. Soll sich nicht draufsetzen, sondern soll so mitspielen.
Das hat so ein Jahr Entwicklungsarbeit gedauert. Gab es irgendwie Hindernisse, Hürden, die du überwinden musstest? Oder was war da das Schwierigste dran?
War nichts schwierig. Ich habe die in der Zeit auf einer Solarbaustelle gearbeitet und habe Solarpanels in große Tische eingebaut und habe die Energiewende für Deutschland mitbegleitet. Für 15 Euro oder 14 Euro die Stunde. Also ich habe mich in der Zeit selber finanziert und habe parallel die Prototypen-Entstehung begleitet.
Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann, ich meine, das ist ja eine ziemliche Belastung, tagsüber gearbeitet und abends dann Brille gebaut? So in der Richtung?
Ja, ich habe 10 Stunden am Tag auf einer Solarbaustelle gearbeitet und habe das eigentlich so machen wollen, dass ich so 3 Tage die Woche das mache, aber manchmal lief es und dann haben wir das 7 Tage die Woche gemacht und ich habe immer gedacht, okay, wenn das Konto voll mit Geld ist, dann kann man auch mal ein paar Tage ruhig machen. Mhm. Und habe währenddessen die Produktion in Rathenow gesteuert und habe gesagt, wie ich welche Brillen haben möchte. Ist ja nicht so zeitaufwendig. Das Geduld muss man ja viel haben, ne? Und dann muss man auch.
Also dort lässt du fertigen.
Genau. Ich habe in Rathenow eine Produktion. Rathenow ist ja eine Stadt mit 200 Jahren Brillentradition.
Mhm. Das ist ein Brandenburg, ne?
Genau. Und an der Havel. Und da ich selber als kleiner Junge da in der Nähe gewohnt habe, wurde ich da auch hingeschleppt nach Rathenow zum Brille aussuchen.
Da kommst du ursprünglich her.
Ja. Und da wollte ich dann auch auf jeden Fall wieder meine Brillen produzieren lassen. Ich habe mir alle anderen Standorte in Deutschland angeguckt und meine Idee, wie respektvoll mit Menschen umgegangen wird, wurde aber bei meinem Produzenten in Rathenow am ehesten verwirklicht. Also da ist Schichtbetrieb, Ausbildung, vernünftige Maschinen und da sind, also sind würdige Arbeitsplätze, die in der Brillenfertigung sind. Und nicht nur irgendwelche, also ich habe auch im Herbst in irgendeiner Halle gestanden, irgendwo in Süddeutschland, wo es knallekalt war, wo man nicht hätte noch eine halbe Stunde länger sein können. Und da haben die Leute auch Brillen gebaut. Also in Rathenow ist das gut organisiert. 50 Leute arbeiten da und sorgen dafür, dass der Standort Deutschland als Brillenproduktionsstandort auch noch in Würde weiter funktioniert.
Hast du da noch irgendwelche Marktforschung betrieben? Weil du sagst zwar einerseits, du wolltest dich nicht von der Mode abhängig machen, sondern dein eigenes Ding machen, aber hast du dann, keine Ahnung, das im Freundeskreis mal gezeigt? Oder?
Selbstverständlich. Es gibt das Papierexperiment. Das kann man so, wie es ist, am Stück gut googeln. Papierexperiment. Das ist ein PDF, was seitdem mein E-Mail-Anhang ist, Standard-E-Mail-Anhang. Und das kann man auch auf der Webseite angucken. Das Papierexperiment ist ein PDF, was man ausdrucken kann, wo man ganz simpel erklärt kriegt, wie man das also auf Pappe klebt, ausschneidet und dann kann man die Form testen. Und ganz am Anfang haben wir die Form damit getestet und haben geguckt, wie könnte die Brille denn aussehen. Auf Partys sind die Brillen rumgegangen. Es gibt 1000 Fotos. Also ich habe irgendwann mal mit bei 100 Fotos in meiner Facebook-Liste einfach aufgehört zu zählen.
Ist das auch der erste Schritt, wo du das geplant hast, erstmal zeichnen? Also ja.
Und dann hat sich herausgestellt, dass es unheimlich vielen Leuten gut steht. Und dann wurde die Brille, habe ich 10 Leute aufgetrieben, die blind eine Brille bei mir bestellt haben. Die haben, da war ich auch noch vor der Preisgestaltung, also die haben für 250 Euro pro Nase, haben mir 250 Euro überwiesen und haben sich darauf eingelassen, dass sie sich eine ganze Weile gedulden müssen, bis die erste Brille fertig ist. Das war also so ein ganz kleines Crowdfunding. Dirk Panther war da auch damals sogar dabei.
Der SPD, ich weiß nicht, was der jetzt ist, der war mal Generalsekretär.
Auf jeden Fall eine wichtige Nummer bei der SPD.
Ja.
Und am 2.3.2013 gab es die erste St. Allen auf Kundennase.
2. März 2013.
Genau, und da habe ich eine Vernissage gemacht in einem Laden Cottonbox, die gibt es leider nicht mehr. Und da haben wir an einem schönen Samstag den ersten Kunden die Brillen aufgesetzt und dann auch alle anderen, die da mit unterwegs waren, fotografiert und den schöne Brillen aufgesetzt und ein paar haben wir auch zusätzlich bestellt. Da habe ich mich ja noch wie ein kleiner Junge über jede einzelne Bestellung gefreut. Das war schön. Ja, so ging das los.
Und vom Preis her ist das so eine, sag ich mal, eine mittlere Preislage, sag ich mal.
Also ich verkaufe meine Brillen zu einem Festpreis und ich verkaufe sie inklusive Gläser an entspannte Leute. Meine Brillen kosten 485 Euro. Und wenn jemand ganz hohe Werte hat, dann kriegt er automatisch dünnere Gläser, ohne dass es extra Geld kostet. Und in jedem Fall sind das bestmöglich entspiegelt, gehärtete, also nach den Wünschen der Kunden bestmöglich vergütete Brillengläser.
Und sind die jetzt, sag ich mal, für Arbeit, Alltag oder gibt es da noch speziell für Sportausführungen oder wie hast du das konzipiert?
Es gibt die Nummer 1 und die ist in jeder Lebenslage gut. Als Schwimmbrille nicht gut geeignet. Wenn ich Mittwoch 19:30 im Elzerbad schwimme, dann denke ich immer, scheiße, du müsstest mal eine Schwimmbrille bauen. Ich sehe immer nichts, wenn ich im Wasser sitze. Aber das ist ja auch ganz gut, wenn man seine Bahn ziehen will, dann braucht man ja nicht viel sehen. Aber es ist also es, mir fällt jetzt kein Sport ein, wo es nicht geeignet wäre, aber es ist jetzt keine ausgesprochene Sportbrille. Ja. Auf normalen Männerköpfen sitzt diese Brille immer sehr gut und bei Frauen wirkt sie immer so ein bisschen oversized, bei schmalen Frauenköpfen und sieht dann auch immer ganz süß aus. Ja. Und so ist es, dass ich eine Brille gemacht habe, die auf ganz vielen Köpfen für sich genommen immer gut aussieht. Als klare oder als Sonnenbrille dann immer einen unterschiedlichen Eindruck macht. Also es können 10 Leute in einem Raum sein, die alle diese gleiche Brille aufhaben und man würde nicht sagen, oh, hier sind ja alle die so eine Brille haben. So, sondern es funktioniert wirklich so, dass sie die Persönlichkeit des Trägers unterstreicht.
Wie viele Editionen gibt es bis jetzt? Das ist ja Nummer 1.
Also es gibt die Nummer 1 und es gibt die Nummer 2 und die Nummer 2 Plus mittlerweile. Nummer 2 und Nummer 2 Plus sind zusammen entstanden,
die du jetzt auch hast, ist ja auch eine spezielle Form. Ne?
Das ist die Nummer 2.
Nummer 2.
Und das ist die Nummer 2 Plus, die ist ein bisschen größer. Also es ist so, dass es ja Leute gibt, die wirklich ganz klein sind, ganz schmale Köpfe haben. Und für die ist auf jeden Fall die Nummer 2 genau richtig. Aber die 2 Plus ist gerade als Sonnenbrille auch noch ein bisschen attraktiver. So habe ich...
Wann kam die raus?
Vergessen. Okay.
Also du hast erst, klar, logischerweise Nummer 1 der Reihe nach und dann im stetigen Prozess...
Wir haben jetzt 17, dann 13... Ich würde sagen 15 dann, ne? 15 ist so, kann man das so grob machen, weil so grob, ne?
Also ist so, dass man es in etwa weiß, ja.
Ich bin jetzt kurz davor, also ich mache mir Gedanken über die Nummer 3, aber ich merke auch, ich habe keinen. Wenn hier Leute herkommen, eine Brille aussuchen, dann ist es manchmal so, dass sie 5 Brillen kaufen, weil sie sich nicht entscheiden können, welche die richtige ist.
Ist ja nicht schlecht.
Richtig. Es gibt hier. Wegen dem Style und wegen der Qualität oder der Auswahl gibt es keine Gründe, dass jemand nicht kauft. Es gibt manchmal Situationen, dass jemand kein Geld hat. Das finde ich ist ein ganz ehrlicher Grund, keine Brille zu kaufen. Also das finde ich gut, wenn die Leute das dann sagen, dass das kohlemäßig gerade nicht funktioniert. Aber sonst bin ich mit meinen 2,5 Modellen sehr gut aufgestellt, sodass es. Ich habe mich ja entschieden, nicht 10 so Lala-Brillen zu machen, sondern ich wollte eine perfekte machen. Und das habe ich gemacht mit der Nummer 1. Und mit der 2 und 2 Plus habe ich eine Ergänzung gemacht für die Leute, die sich gerne so ein Kistchen hier voll machen wollen. Ja, und es gibt ein paar, die so schon eine richtige Sammlung haben. Ja. Und denen immer wieder die gleiche Brille zu verkaufen, freuen die sich, wenn die auch mal eine andere Form haben. So.
Wenn jetzt jemand 5 nimmt, ich meine, es gibt 2,5 Modelle, warum nimmt jemand 5? Ist da noch eine Sonnenbrille dabei? Oder?
Natürlich, und eine andere Farbe und so.
Ja. So, jetzt wegen der Farbvariation. Genau. Okay. Ja, würde mich noch interessieren, wir sind ja jetzt hier im Showroom. Es ist ja eben kein klassisches Ladengeschäft. Wie sind die Leute auf dich aufmerksam geworden? Das quasi war die Kundenbasis gleich von Anfang an gegeben oder musste sich das erst rumsprechen?
Natürlich nicht, das hat sich rumgesprochen. Ich habe dafür gesorgt, dass es sich rumspricht. Ich habe kleine Kärtchen, die ich den Leuten in die Hand drücke, wenn ich ihnen auf der Straße begegne, dann sage ich, hier, google das mal. ich schreibe den Leuten bei Facebook, dass sie mal meine Bilder angucken sollen. Also da bin ich schon ich.
Also hast du dein Schicksal selbst in die Hand genommen, was man auch machen muss?
Ja, na klar. Tja, das hier gebe ich den Leuten in der Hand und sage ihnen, hier, guck mal, ich baue schöne Brillen und das wünsche ich mir, dass du das googelst, bevor du deine nächste Brille kaufst.
Wie lange hat das gedauert, bis, sag ich mal, genug Leute kamen? Also 13 ist die Brille auf den Markt gekommen und ja, dann hast du wahrscheinlich einen Online-Shop und Präsenz hier. Ja, das ist so peu à peu eben
also ich,
auf dich aufmerksam hab, gemacht.
Ich habe 13 noch auf der Solarbaustelle gearbeitet und 14 glaube ich nicht mehr.
Okay.
Dann habe ich mich nur noch damit beschäftigt, Brillen und Termine zu haben und Brillen zu verkaufen und Interviews zu geben.
Und irgendwelche Fördermittel hast du die in Anspruch nehmen können? Weil das, wenn du jetzt auf der Baustelle gearbeitet hast, klingt es ja eher nicht so, also wie jetzt SAB-Gründer, was gibt Gründerdarlehen oder
nee, was in der Richtung? Ich bin nicht gut genug beraten, glaube ich. Ich habe da nichts. Ich habe den Gründungszuschuss damals gehabt, als ich in Lübeck mich, ich habe mich ja quasi in die Arbeitslosigkeit fallen lassen und habe mich aus der Arbeitslosigkeit habe ich gegründet und habe da einen Gründungszuschuss gekriegt und habe das in dieser Orientierungsphase zum Leben gehabt und habe mich aus der Phase heraus habe ich mit Solarbaustelle mich weiterfinanziert, um dann auf eigenen Füßen zu stehen.
Also eigentlich immer so alles selbst finanziert.
Ich kann auch jedem, der aus seinem hochdotierten Job rausklettert, kann ich nur raten, wenn man es irgendwie hinkriegt, sich 10.000 Euro nochmal irgendwo zur Seite zu legen, das ist dann immer ein bisschen einfacher zu gründen, wenn man noch so ein bisschen was im Petto hat. Dann muss man, kann man ein paar Mal entspannter sein. So. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach habe immer natürlich immer noch irgendwo ein bisschen Reserve. Aber nicht so, dass ich mich voll auf die Gründung konzentrieren konnte, sondern habe eben einfach noch gearbeitet dazu. Ja, finde ich eine gute Sache. Ich finde auch, dass ein Mann ruhig mal im Sommer wie Winter draußen arbeiten kann und sich mal richtig anstrengen kann. Da habe ich Lübtitz bei Wurzen haben wir einen Solarpark aufgebaut. Also das sieht man ja ständig, irgendwelche riesigen Flächen, Felder voller. Und dann sind da haben Pfähle im Boden, die werden reingerammt, dann wird was draufgesetzt. Haben wir Querträger draufgesetzt, angeschraubt. Also im Grunde hier was aufgebaut, da was Höheres aufgebaut, da so Streben draufgeschraubt, also zack, zack, zack mit Akkuschraubern und dann haben wir so Solarplatten in diese Schienen reingeschoben, festgeschraubt und die dann untereinander verdrahtet. Diese Stromgeschichten von, also war wie Waldkindergarten, nur mit Bezahlung. Also wir haben Radlader fahren und so, war lustig. Als es dann immer quasi zu tun gab und so, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro im Monat aufs Konto gerieselt sind,
so viel,
als, als frischer Selbstständiger vergisst man ja, dass da auch Abgaben fällig sind und so weiter. Ne? Und, aber ich hab mich gefreut, aha, Geld kommt, super. Also wir können das dann mal kurz hochrechnen, wenn ich. Wir haben ja manchmal. Also theoretisch hätten wir 16 Euro die Stunde kriegen müssen, gab aber 10% ab. Selbstbehalt für den Fall, dass es Komplikationen gibt. Und dieser Selbstbehalt ist auch. Es ist immer. Es wurde nie ausgezahlt, diese 10%. Also gehen wir mal von 14 aus, 140 Euro am Tag, mal 7. Mal 4, also sagen wir, das sind 4.000 Euro maximal im Monat, sagen wir 3.000 Euro. 3.000 Euro maximal im Monat als Einnahme. Und woran man natürlich nicht denkt, ist, dass diese ganze Krankenkasse, Rente und so weiter. Ne? Aber die 3.000 Euro im Monat haben mich immer sicher fühlen lassen. Ich habe da vielleicht einen Geldbedarf von 1.000 Euro im Monat gehabt und so konnte ich mir auch mal ein paar Tage Auszeit leisten und habe dann die Brillen geplant in der Zeit.
Und wann kann man sagen, ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, jetzt, wo du sagst, es ist, also du sagtest ja, ab 14 musstest du nicht mehr arbeiten, genau. Da kann man sagen, ab dem Zeitpunkt, es läuft.
Okay. Und, ich hatte das Gefühl, dass ich sehr, sehr schnell in einem Fahrwasser war, wo es funktioniert hat. Das hat sicherlich auch einen bescheidenen Lebensstil geschuldet. Ja. Immer so dieser studentische Lifestyle in der WG zu wohnen. Ja. Und die Steuerzahlung, die ist ja so mit deutlichem Versatz dann fällig gewesen, sodass ich quasi diesen Druck erst später hatte.
Und die Anerkennung kam ja dann auch relativ schnell mit dem Leipziger Gründerpreis 2015. Wie kam es dazu?
Dazu musste ich mich bewerben, ne?
Genau. Im Regelfall.
Ich glaube, die Handwerkskammer-Ladies haben mich da vorgeschlagen und haben gesagt, du bist herausragend und wir wollen, dass du dich da bewirbst. Dann habe ich mich, ich habe einen Burschen beim Startup-Weekend damals kennengelernt, der meine wirren Gedanken in Fünfzeiler packt manchmal. Also der es schafft, mit mir zusammen so eine präzise Bewerbung für den Gründerpreis zu schreiben. Und dann haben wir da eine Bewerbung geschrieben, wurden eingeladen, ich habe gepitcht. Und die waren süß, weiß ich nicht, die haben es gemocht und dann haben sie mich da gewinnen lassen.
Hat dir das was gebracht? Also dass du sagst, noch mehr Aufmerksamkeit, vielleicht noch mehr Kunden?
Kleines bisschen. Aber es ist ja, es ist auch ein gutes Learning, wenn man einmal erzählen kann, warum, und wenn man rauskriegt, warum die Leute es gut finden, das kann man ja für die nächste Situation wieder gut verwenden. Die 1.000 Euro für den Gründerpreis habe ich gespendet an die Bahnhofsmission und an die Leipziger Oase. Das sind so Obdachlosenstellen. Wo in der Oase habe ich mal jemanden hinbegleitet, wo ich schockiert war darüber, in was für einer scheiß Situation er ist. Mein Alter. Und ich dachte, Mist, das könnte jedem passieren. Und dann habe ich gedacht, wenn 1.000 Euro einfach so kommen, ohne dass ich was dafür gemacht habe, dann können die auch einfach so wieder weg. Und habe sie direkt an die Bahnhofsmission gespendet.
Wie alt bist du jetzt?
36. Und fremdes Geld will ich nicht ausgeben. Also wenn ich es war dann einfach, das Preisgeld weiterzugeben.
Und vielleicht zum Schluss noch kommt zur Perspektive. Also hast du jetzt eben erfolgreich einen Start hingelegt, erfolgreich, sag ich mal, aufgebaut, und hast du jetzt eine Vision, wo du hin willst, oder sagst du, so Stück für Stück, ich schaue, was geht und dann immer weiter?
Also es ist so, dass ich in 16 auf jeden Fall 200 Brillen verkauft habe und 100.000 Euro Umsatz gemacht habe. Dass ich mein Produkt sehr gut kenne und weiß, warum das Menschen gut finden und warum sie es kaufen und welche Brille sie wann gut finden. Und das war für mich immer die Hürde, das an Optiker zu verkaufen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich auch mich öffnen würde und meinen Rahmen auch an Optiker verkaufen würde, sodass die Rahmen auch in ausgewählten Optikergeschäften verkauft werden können.
Und das, hast du da schon Kontakte geknüpft? Oder?
Nein, Freunde haben einen Vertrieb für sowas und da gibt es Gespräche. So, dass es ausgewählten Optikern angeboten wird, das bedeutet natürlich, dass noch zusätzlich Geld verdient werden kann über meine eigenen Termine hinaus.
Und was ist für dich wichtiger, Präsenz oder online? Oder kann man das gar nicht so sagen, weil die Leute ja...
Oder, also wichtiger im Sinne von wirtschaftlich?
Wirtschaftlicher.
Also der Online-Shop ist auf jeden Fall ein kleines Kassenhäuschen für mich, wo Leute, die schon mal mit mir in Kontakt waren, auch prima nachordern können oder sich was aussuchen können. Und es hilft ihnen, Lust zu machen, um dann bei mir einen Brillentermin zu machen. Also eine Brille für 485 Euro kaufen die Leute bei mir im Showroom und kaufen sie nicht oft spontan online.
Kann man ja letztendlich auch gar nicht, weil bei einer Brille muss man ja auch probieren und gucken, ob das alles so passt. Also rein online würde das...
Mit dem Papierexperiment, das ist sehr einfach. Mhm.
Also würde rein theoretisch gehen.
Ja, muss man nur ein bisschen mutig sein.
Okay, also nochmal, um es nochmal zusammenzufassen zum Abschluss. Also das heißt, die Perspektive ist jetzt mit anderen Optikern auch deutschlandweit ins Geschäft zu kommen und dass die dann deine Modelle mit vertreiben. Mhm.
Also wenn ich Optiker beliefern würde, dann würde ich auch erstmal nur 20 in Deutschland beliefern. Und da ist es ja schon schwer genug, die auszuwählen.
Also hast du dann spezielle Kriterien, das kommt nicht jeder in Frage logischerweise, sondern schon müssen schon bestimmte Kriterien erfüllen. Was ist dir da wichtig?
Ganz viele interessieren sich überhaupt nicht für den Gedanken Made in Germany. Und ich finde es sehr wichtig, dass es nachhaltig in der Nachbarschaft gemacht wird. Die Etuis, die ich baue, die werden aus Lederresten aus der Autoindustrie gemacht, also da, wo Porsche von innen beledert wird, werden aus den Resten meine Futterale gemacht. Die nehmen überhaupt keinen Platz weg, also kann man ganz locker irgendwo dazwischen stecken. Und wenn die Brille drin ist, dann ist sie...
Wie heißen die?
Futterale.
Ich kenne nur Etui.
Ja, aber Etui ist klappbar. Mhm.
Und das heißt Futteral.
Und der Mann, der mit mir das zusammen gemacht hat, das ist ein Typ aus Leutsch, der mit Leder arbeitet, der einfach sich auskennt mit Lederarbeiten. Der hat auf dem Dachboden hat er feine Nähmaschinen und im Keller grobe Nähmaschinen. Und der sagt Futteral dazu. Und das, der hat sich von mir gewünscht, dass ich es Futteral nenne. Und da er maßgeblich verantwortlich ist, dass das hier entstanden ist, erfülle ich ihm den Wunsch und nenne es Futteral.
Und was hat das mit Porsche zu tun?
Also in Puch bei Bitterfeld wird Porsche von innen beledert. Mhm. Und aus den Resten von den Beledern werden meine Etuis gemacht.
Alles klar.
Also wenn du jetzt...
Also Nachhaltigkeit.
Wenn du so eine Brille aussuchst, also erstmal ist das ein Rest, das in Müll, sonst in Müll gelandet wäre. Und damit ist es eigentlich perfekt. Es ist eine sehr hohe Qualität, aber man musste nicht extra ein Tier dafür umreißen. Hm. Und wenn man so eine Brille hat, kann man dann auch zu Porsche gehen und sagen, hier, in der Farbe hätte ich gerne mein Auto. Und dann kann man sich zum Brillenetui passend sein Auto aussuchen.
Perfekt.
Wie ist darauf gekommen?
Der Typ, der die Etuis macht, oder der die mit mir erfunden hat in Deutsch, der hatte Kontakte zur Industrie, die ihn mit Lederresten versorgt haben. Und dann kam er so aus dem Raum München. Und da hatte er immer mal was. Und als das gelauncht wurde, als es die erste Brille auf Kundennase gab, waren Leute aus Puch da und sagten, ey, wir machen hier Maybach von innen schön. Aber Maybach gibt es nicht mehr. Wir machen auch andere Autos schön. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Und es hat echt eine Weile gebraucht, bis wir dann irgendwann nochmal da nachgefasst haben. Und seitdem machen die das.
Als letzte Frage, du bist ja eben Gründer in Leipzig und die Szene wächst ja doch rasant. Wie schätzt du den Gründerstandort Leipzig ein? Ja, was hat dir hier geholfen und was kann noch besser werden?
Boah. Also davon kriege ich mittlerweile gar nichts mehr mit. Als Familienvater treibe ich mich nicht mehr so viel rum. Die Chance, das erste und einzige Brillenlabel aus Leipzig zu sein, in dieser Form, das ist ja natürlich herausragend. Das hätte in Hamburg oder Berlin nicht geklappt. Da gibt es schon ein paar, die sich da versuchen. So wie ich das mache, dass ich sie in meinem eigenen Showroom nur direkt an Endkunden verkaufe, das gibt es so nicht, kenne ich keine vergleichbare andere Variante.
Also du hast dich da selber erfunden.
Ja. Und in Leipzig ist es auch, also das dadurch, dass es hier, es gibt hier ein unheimliches Potenzial von allen. Mhm. Und dadurch, dass ich der einzige Brillenmacher bin hier in dieser Liga, ist es auch einfach, sich da einen Namen zu machen, muss ich sagen. Es gibt einen Trittbrettfahrer, der alles macht, wo er denkt, dass es hip ist. Da gibt es einen sehr netten Typen, der Holzbrillen macht, aber der ist auch so ein Liebhaber-Ding für mich. Und ich muss sagen, dass Holz auch kein idealer Brillenwerkstoff ist, aber er ist eben, macht Holzbrillen, ist ein netter Typ.
Da muss ja jeder so machen, wie er es für
sich hält. Genau. Aber ich werde oft auf ihn angesprochen und er wird oft auf mich angesprochen. Und dann habe ich immer auf dem Kaffee besucht und seitdem kennen wir uns. Ja, also ganz kollegial, würde ich sagen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er dass wir uns sehr in die Quere kommen.
Alles klar. Gut, dann danke ich dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Gespräch.